Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Irgendwie scheine ich ja ein Abo zu haben für den Palmsonntag, so jedes zweite Jahr bin ich an Palmsonntag dran. Aber es ist schön. Und ihr habt natürlich auch schon gemerkt, dass heute Palmsonntag ist. Links und rechts stehen ein paar Palmen. Und mit dem heutigen Palmsonntag beginnt ja die Karwoche, für Christen die bedeutendsten Tage des Jahres. Und dieser Wortstamm Kar kommt ja vom Althochdeutschen und bedeutet Klage, Kummer, Trauer. Ich kann mich noch erinnern, gerade Karfreitag wurden im Radio nur ernste Lieder gespielt und an Karfreitag finden auch keine Hochzeiten statt, keine größeren Feiern. Ihr seht hier schon das Thema, das Kreuz mit dem Kreuz, das wird jetzt vielleicht nicht auf Anhieb jeder gleich verstehen. Da im Bayerischen ist es relativ einfach, weil da sagt man, mei, es ist schon ein Kreuz. Es ist auch kein Kreuz mit dem Burm. Und so ist es auch mit dem Kreuz. Und darum habe ich dem Ganzen auch einen Untertitel gegeben, ist das Kreuz noch zumutbar? Während Weihnachten, die Geburt Jesu, vom Kommerz beinahe vollständig überdeckt wird, ist bei Ostern beinahe das Gegenteil der Fall. Es findet in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch statt. Man freut sich auf ein paar freie Tage, zumindest diejenigen, die an diesen Tagen nicht arbeiten müssen. Und das war es dann schon. Ausgenommen natürlich die beiden Kirchen. Da bringen heute die Gläubigen ihre geschmückten Palmbuschen mit in den Gottesdienst. Dort wird auch noch der Gründonnerstag, Karfreitag ohnehin und die Osternacht gefeiert. Und diese Zeit um Ostern ist mehr als noch Weihnachten voller Symbole. Eben der heutige Palmsonntag mit den Palmbuschen, das Osterlamm, der Osterhase, gut, der hat sich als heidnisches Element eingeschlichen. Und natürlich das Kreuz. Und all diese Symbole haben eine große Bedeutung. Alle stehen für etwas Bestimmtes. Habe ich letztes Jahr an dieser Stelle in der Predigt den Blick ganz auf den gekreuzigten Jesus, auf seine Verlassenheit am Kreuz und seine Todesstunden gerichtet, möchte ich heute mal auf das Kreuz selbst schauen, auf seine Symbolik und der Frage nachgehen, welche Bedeutung das Kreuz für uns heute noch hat. Und ob das Kreuz denn überhaupt noch zeitgemäß ist. Natürlich, und das möchte ich natürlich gleich vorweg natürlich ganz deutlich machen, geht es natürlich nie um das Kreuz selbst, ob das Kreuz jetzt aus Holz oder Metall ist, sondern um den, den das Kreuz symbolisiert, Jesus. Was macht also das Kreuz zu dem, was es ist? Langjährige Christen wissen das natürlich alles und so frage ich mich in der Vorbereitung schon immer, wie kann man eigentlich bekannte Inhalte überhaupt wieder neu aufbereiten, dass für jeden und jede doch etwas dabei ist, dass man etwas mitnehmen kann, was die frohe Botschaft, was eine Predigt immer mitgeben soll, nämlich eine Auferbauung, eine Ermutigung. Was mir ganz wichtig wäre, dass wir uns wirklich einlassen auf das Wort Gottes in diesen besonderen Tagen des Jahres und nicht nur in unserer gewohnten Geschäftigkeit verharren. Und deshalb möchte ich heute mal den Blick voraus auf den Karfreitag werfen und dabei eben ganz bewusst das Kreuz betrachten. Und dabei möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, ein paar Dinge klarzustellen, was das Kreuz betrifft. Denn das Kreuz wird zunehmend missbraucht in der Gesellschaft, in der Politik. Es wird mehr und mehr säkularisiert. Man hängt es sich als Schmuck um den Hals. Es wird zu einem Amulett, mehr nicht. Vor ein paar Wochen war ich auf einer Beerdigung und am geöffneten leeren Grab stand ein Kreuz, versehen mit dem Sterbebild des Verstorbenen. Häufig wird dieses Kreuz auch bei einer Beerdigung dann vor dem Sarg des Verstorbenen ans Grab getragen. Ist das Kreuz also ein Zeichen der Trauer? Ich habe als Titelbild mal wieder ein Gipfelkreuz gewählt. Erstens, weil die Bilder aus dem Internet, muss man immer wieder schauen, mit Urheberrechten. Und wenn ich auf einer Bergtour unterwegs bin, dann ist es ja bekanntlich auch immer auch ein Stück weit mit Anstrengung zu tun. Und wenn ich dann so stundenlang unterwegs bin, dann sehnt man natürlich irgendwann auch mal den Gipfel herbei. Und wenn man dann endlich das Gipfelkreuz sieht, dann weiß man, jetzt ist es gleich geschafft, jetzt ist man gleich oben am Gipfel. Das ist aber nicht der Grund, warum da oben ein Kreuz steht. Dieses Kreuz markiert auch nicht den höchsten Punkt für geografische Messungen. Ich denke, Gipfelkreuze drücken dort oben die Herrschaft Jesu über der Welt aus. Wie die Berge selbst, zumindest für mich, die Herrlichkeit und Größe Gottes widerspiegeln. Also, was macht das Kreuz zu dem, was es ist? Eine Sendung im Bibel-TV lautete vor Jahren einmal: Ostern, das Kreuz mit dem Kreuz. Und davon abgeleitet habe ich auch den Titel heute gewählt. Gottes Liebe und das Kreuz, wie passt das zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Unterhalte dich mal mit anderen über den Sinn des Kreuzes. Du wirst überrascht sein, wie wenig Menschen mit dem Kreuz was anzufangen wissen. Also, am Kreuz scheiden sich nach wie vor die Geister. Beim Kreuz steigen viele aus. Denn es ist und bleibt eine Tatsache, von der Paulus im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 spricht. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist seine Gotteskraft. Ist eine Predigt, die sich um die Notwendigkeit des Todes Jesu für unsere Rettung, die dies zum Inhalt hat, überhaupt noch zeitgemäß? Kreuzestod und Erlösung passen doch in eine liberale Zeit nicht mehr. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen mit Ostern nichts mehr anfangen können. Ein Arbeitskollege hat sich in einem Gespräch mal sehr beschwert, denn seine Kinder mussten im Unterricht in eine Kirche und da war natürlich auch eine Darstellung Jesu am Kreuz. Und für ihn war das eine Zumutung für die Kinder. Wie kann man Kinder mit solchen Grausamkeiten konfrontieren? Im Grunde genommen hat er recht. Das Kreuz, was für eine Zumutung. Und darum auch mein Untertitel. Ist das Kreuz noch zumutbar? Vor einigen Jahren gab es eine Phase, da wurden immer wieder Gipfelkreuze auf verschiedenen Gipfeln, soweit sie aus Holz waren, umgesägt. Immer wieder im Laufe von einigen Monaten wurde da ein Kreuz umgesägt. Das Kreuz ist vielen ein Ärgernis. Und am liebsten würde man es aus der Öffentlichkeit verbannen. Und dabei wäre doch alles so schön. Jesus, der Sohn Gottes, ist in die Welt gekommen, um die Welt zu retten, als Mittler des barmherzigen Gottes in einer friedlosen Welt, in der er sich der Armen erbarmt und Kranke heilt. Und er spricht Menschen Vergebung der Sünden zu. Das passt alles in das Bild eines gnädigen Gottes. Und das ist auch alles richtig. Wäre da nicht das Ende? Wäre da nicht das Kreuz? Und überhaupt, warum musste Blut fließen für die Rettung? Ja, da ist die Sache mit dem Blut. Wo heute so viele auf Fleisch verzichten, weil sie nicht wollen, dass Tiere für unsere Nahrung getötet werden, die können natürlich auch kaum akzeptieren, dass ein Mensch getötet werden muss, damit unsere Sünden getilgt werden. Und wie bitte passt es zusammen, dass Gott seinen Sohn opfert, damit wir gerettet werden? Das übersteigt selbstverständlich unseren menschlichen Verstand. Dementsprechend schwer tun sich moderne Theologen und Pfarrer auch mit einer zeitgemäßen Deutung des Karfreitags und des Kreuzestodes. Denn irgendwie widerspricht hier alles dem modernen Menschenbild, moderner Moral und moderner Religionsauffassung. Dieses Spektakel soll der liebe Gott gewollt haben, als Bedingung, um uns Menschen mit ihm zu versöhnen. Und warum liegt Gott überhaupt im Clinch mit uns Menschen? Ein Opfertod als Vorleistung für Gnade und Erlösung? So hat doch vor Jahren ein Theologe an Karfreitag gepredigt, der Tod Jesu sei nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Wenn dem so wäre, dann wäre der Opfertod Jesu wahrlich umsonst gewesen. Dann gäbe es aber auch kein Ostern. Also, das Wort vom Kreuz erfordert immer wieder eine Auseinandersetzung mit ihm. Aber natürlich immer aus biblischer Sicht und nicht aus einem Zeitgeist heraus oder um die Institution Kirche oder eine Gemeinde attraktiver zu machen. Denn das Kreuz zu verstehen, das ist essentiell für Christen und natürlich noch viel mehr für jemanden, der Christ werden will. Aber es ist auch eine schwierige Aufgabe. Wann wäre also der Zeitpunkt besser, wenn nicht als Einstieg in die Karwoche oder spätestens an Karfreitag, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Ich denke, dass Jesus gekreuzigt wurde, ist eine geschichtliche Tatsache. Darüber müssen wir uns nicht weiter austauschen. Das ist auch kein Diskussionspunkt, das ist anerkannt. Denn eine Kreuzigung war im Gegensatz zu einer Hinrichtung zum Beispiel durch Erschießen in einem Hinterhof ein öffentliches Ereignis. Das Kreuz oder die Hinrichtung durch ein Kreuz haben die Römer ganz bewusst gewählt. Es ist eine äußerst grausame Art der Hinrichtung, weil es sehr lange dauerte, bis der Tod eintrat und das Kreuz öffentlich aufgerichtet, konnte niemand übersehen. Diese beiden Tatsachen, die grausame, langsame Hinrichtung und die Öffentlichkeit, haben die Römer ganz bewusst gewählt als ein deutliches Zeichen der Abschreckung. Das Beisein der Öffentlichkeit war aber für den Hingerichteten eine zusätzliche Form der Zurschaustellung, und dementsprechend war das auch eine zusätzliche Schmach. Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, lesen wir in Galater 3, Vers 13. Paulus zitiert hier einen Vers aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 21. Die Hinrichtung durch das Kreuz ist also keine Erfindung der Römer, wie vielfach behauptet wird. Aber die Römer haben diese Form der Hinrichtung übernommen aus den vorher erwähnten Gründen. Doch wie kam es nun dazu, dass dieses grausame Hinrichtungsinstrument eine positive Deutung bekam, dass es zu diesem bedeutsamen Symbol der Christen werden konnte? Dabei nochmals zurück zu Paulus. Paulus sagt, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Dazu müssen wir uns aber den ganzen Vers anschauen. Und da heißt es, Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Vielleicht bin ich da nicht ganz allein, dem solche Sätze auf Anhieb fremd sind und der im ersten Moment seine Mühen hat und mit dem Ausdruck Fluch des Gesetzes nichts anfangen kann. Und darum erlaube ich mir deshalb an der Stelle einmal etwas weiter auszuholen, um diese sperrigen Begriffe etwas anschaulicher zu erklären. Eines können wir jedenfalls schon mal feststellen, es besteht also offenbar ein Zusammenhang zwischen einem Fluch, dem Gesetz und dem Tod Jesu am Kreuz. Wir benutzen das Wort Fluch ja manchmal recht despektierlich im Sinne von Fluch der Gewohnheit, aber auch als Ausdruck von Ärger, verflucht nochmal. Und überhaupt zu verstehen, was Paulus hier meint, wollen wir uns anschauen, was denn ein Fluch im biblischen und göttlichen Sinn ist und welche Auswirkungen er auf die Menschen hat. Fluch ist erstmal das Gegenteil von Segen. Ein Fluch in der Bibel ist zunächst das schlechte oder böse Wort, das anderen Menschen Schaden zufügen soll. Wieder aus dem Bayerischen, sagt man, den soll der Kleider Schlock treffen. Solche Sprüche gibt es eben bei uns. Also, und obwohl hier keine Gewalt angewendet wird, bleibt es dennoch nicht wirkungslos. In der Bibel ist aber immer Gott der Herr des Fluches oder des Fluchens. Das heißt, ein Fluch wird nur dann wirksam, wenn Gott es will. Es ist nicht der Mensch, der Macht hat über Flüche, sondern immer Gott. Und Gott ist es, der einen Fluch aufhalten oder sogar ins Gegenteil verwandeln kann. Ein schönes Beispiel dafür sehen wir in der Geschichte von Bileam im vierten Buch Mose. Dieser Bileam ist ein Prophet der Moabiter. Und auf dem Weg des Volkes Israel von Ägypten ins gelobte Land haben sie natürlich auch Gebiete durchquert, in die schon entsprechende Völker wohnten, zum Beispiel eben die Moabiter. Und wie die gesehen haben, wie groß dieses Volk ist, und dieser Durchzug war natürlich nie friedlich, sondern die müssten entsprechend auch diese Völker angreifen, es wurde Krieg geführt. Und so hat dieses Volk der Moabiter natürlich Angst bekommen. Und der König hat dann diesen Propheten Bileam kommen lassen. Und der sollte nun dieses Volk Israel verfluchen, damit sie dieses Volk besiegen konnten. Allerdings erschien diesem Bileam Gott durch einen Engel, und statt dass er die Israeliten verfluchen konnte, musste er dieses Volk segnen. Also nochmals zurück zum Begriff Fluch. Ich erwähnte schon, dass ein Fluch in der Bibel zunächst das schlechte oder böse Wort ist, das anderen Menschen Schaden zufügen soll. Im Alten Testament gibt es für dieses böse Wort zwei Begriffe, Qualel und Arar. Qualel bedeutet jemand geringschätzen, verächtlich machen, ganz besonders wenn es um Gott geht. Und für Fluch in unserem Sinne steht im Alten Testament das Wort Arar. Und das bedeutet A, jemanden aus der Gemeinschaft ausschließen, und B, die Lebenskraft vermindern oder die Lebensqualität herabsetzen. Letzteres wird uns besonders deutlich gleich zu Beginn bei Adam und Eva in der Vertreibung aus dem Paradies. Denn zu Eva sagt Gott, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Denn jede Frau, die schon Kinder zur Welt gebracht hat, merkt diese, wie die Lebensqualität herabgesetzt ist durch die Schwangerschafts- und Geburtswehen. Und zu Adam sagt Gott, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren ein Leben lang. Dieser Fluch, die Einschränkung der Lebensqualität, die Sünde, steht also seit Anbeginn der Menschheit über ihr. Und in der weiteren Geschichte hat dann Gott Mose die Gesetze gegeben, damit sie einerseits Recht und Unrecht unterscheiden können, andererseits wird dadurch den Menschen ihre Sünde gegenüber Gott bewusst. In Römer 3, Vers 20 heißt es, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist logisch. Erst durch das Überschreiten der Grenze, die ich kenne, wird mir das Unrecht bewusst. Kleines Beispiel. Wir sind letztes Jahr nach Franken gefahren und da sind wir eine kurze Zeit auch mal durch Baden-Württemberg gefahren. Und vielleicht weiß es der eine oder andere, in Baden-Württemberg ist fast in jeder Gemeinde, wenn man eine Gemeindegrenze durchschreitet oder durchfährt, sind die auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Ich habe das nicht gemerkt, ich habe das dann erst gesehen, wie es geblitzt hat. Also erst dann habe ich gemerkt, da war irgendwas. Ich habe ein Unrecht begangen, ich habe mich nicht an diese Regeln gehalten von 30 Stundenkilometer, sondern war mit 50 unterwegs. 50 plus Mehrwertsteuer. Nun hatten sie all die Vorschriften und Gesetze, und indem sie sich bemühten, diese Gesetze einzuhalten, hofften sie, Gott damit gnädig stimmen zu können. Sie hatten damals kein Bild eines liebenden Gottes, sondern eines Strafenden. Verstießen sie gegen diese Gesetzesvorschriften, mussten sie vor Gott Sühne tun. Und das geschah, indem sie Opfertiere zum Tempel brachten. Zum Beispiel ein männliches Lamm, das der Priester dort schlachtete, um Sühne für ihre Sünden zu empfangen. Heute muss kein Tier mehr geschlachtet werden. Das Opferlamm für uns ist Jesus. Und deshalb wird Jesus auch das Lamm Gottes genannt, wie wir heute auch schon gesungen haben. Gibt es nun eine Bedingung dafür, dass sich Jesus für unsere Sünden opfert? Ja und nein. Das sind nicht immer ganz beliebte Antworten, wenn man sagt ja und nein. Da weiß man eigentlich immer gar nicht Bescheid. Aber nein, in dem Fall, wenn es nämlich darum geht, ob ich heute noch ein Opfer bringen muss, um von meinen Sünden freigesprochen zu werden. Und ja, es gibt doch eine Bedingung. Ich muss es annehmen, für mich und Gott bekennen, dass Jesus für meine Sünden, für die Sünden, die mich trennen von Gott, gekreuzigt wurde. Das ist eine ganz persönliche Aufforderung an uns. Jesus hat meine und deine Schuld auf sich genommen, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Welch eine Gnade! An Karfreitag geht es also um nichts anderes als um Schuld und Sühne. Im Grunde genommen um nichts anderes, als was unsere Gerichte Tag ein, Tag ein, Jahr aus ausüben. Das ist es doch, was wir erwarten. Unrecht muss gesühnt werden. Ein Täter muss zur Rechenschaft gezogen werden. Wie sehr nehmen wir, oder ich zumindest im Moment, Anstoß daran, dass in Amerika ein Mann wiederum an die Macht kommen kann, der vor 4 Jahren den Sturm auf das Kapitol initiiert hat. Auf das Kapitol, auf die Grundlage, auf die Basis der amerikanischen Demokratie. Und der soll ungestraft davonkommen. Da sträubt sich was in uns. Unrecht muss gesühnt werden, denn dort, wo Willkür herrscht, wird dem gemeinschaftlichen Zusammenleben die Grundlage entzogen. Insofern ist es auch aus göttlicher Sicht unabdingbar, dass Unrecht gesühnt wird. Wer sich gegen die Gebote Gottes stellt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Das erwarten wir doch von einem gerechten Gott. Aber, wird vielleicht jemand sagen, Gott ist doch barmherzig. Wie passt das zusammen? Richtig, Gott ist barmherzig, aber er deckt die Sünde nicht einfach zu, sondern die Strafe, die der Sünder verdient hat, die wir verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen. Das ist das große Angebot, das Gott für uns macht durch das Kreuz. Ich habe ja jetzt mal ausführlich dargelegt, was das Symbol für uns ist, die wir an Jesus Christus glauben und was es ausmacht. Ich möchte nun aber nochmals auf die Überschrift zurückkommen, ist das Kreuz noch zumutbar? Nämlich, wenn es um die Außenwirkung des Kreuzes in der Öffentlichkeit geht. Der Wunsch nach Trennung von Kirche und Staat ist in aller Munde. Es ist aber im Grunde genommen nur ein Deckmantel, bei dem es in Wirklichkeit um die Beseitigung des Kreuzes aus dem öffentlichen Raum geht. Man will ja schließlich heute niemand mehr auf die Füße treten und es kann sich immer jemand daran stoßen. Wenn dann manche Politiker allerdings dann als Verfechter des Kreuzes, sozusagen als Kreuzritter, in den Kampf ziehen, dann sollten wir etwas vorsichtig sein, denn das könnte auch ein Scheingefecht sein. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Der Kreuzerlass von Söder 2018. Dieser Kreuzerlass hat zum Inhalt, dass in jedem bayerischen Dienstgebäude im Eingangsbereich gut sichtbar als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns ein Kreuz anzubringen ist. Auf den ersten Blick denkt man natürlich, ist doch schön, dass das Kreuz eine solche Wertschätzung erfährt. Und erst beim zweiten Hinsehen merkt man, dass es für politische Zwecke missbraucht wird. Denn für uns ist klar, das Kreuz ist keineswegs ein Symbol unserer geschichtlichen oder kulturellen Prägung. Nein, es ist das Zeichen, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir leben können. Und das Kreuz ist auch kein Symbol der abendländischen Kultur. Bedauerlicherweise wurde es dazu degradiert und weiter degradiert. Sondern das Kreuz ist vielmehr ein Symbol für unsere Rettung. Aber es ist auch ein Zeichen, du bist Sünder und du brauchst Vergebung. Leider wird heute Sünde als Kavaliersdelikt oder als Bagatelle abgetan. Dass wir in einer gefallenen Welt leben, das wird uns tagtäglich vor Augen geführt. Wir sehen, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet. Es gibt kaum mehr eine Unterscheidung von Recht und Unrecht. Denn Recht ist, was gut für mich ist. Und leider bestätigen Gerichte das auch. Aber das ist auch kein Wunder, denn Gerichte handeln auch nach gesellschaftlichen Gesichtspunkten und nicht nach göttlichen. Wir aber, die wir uns unserer Sünden bewusst sind, müssen aber nicht verzweifeln, denn diese Botschaft vom Kreuz, die gilt uns auch heute noch, ganz persönlich. Gott hat in der Person Jesus seine Hände weit ausgestreckt und wartet auf uns wie auf den verlorenen Sohn. In Römer Kapitel 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt nicht, dass wir keine Sünder mehr sind, aber Gott behandelt uns nicht mehr wie Sünder. Wir sind freigesprochen von unserer Sünde. Was für ein Geschenk. Was haben wir dafür getan? Nichts. Aus reiner Gnade sind wir freigesprochen. Was für eine Gnade für jemanden, der zu Recht vor Gericht steht und den der Richter freispricht, weil der jemand ist, der die Schuld bezahlt hat. Und genau dafür steht das Kreuz. Das sollte uns bewusst werden in diesen Tagen bis Ostern. Wir sollten dieses Opfer auch nicht leichtfertig abtun, denn es ist ein gewaltiges Opfer, das Jesus gebracht hat. Darum sollten wir uns auch dies einmal mehr bewusst machen Und Dietrich Bonhoeffer hat es folgendermaßen ausgedrückt. Ich habe das auch letztes Jahr schon vorgelesen, aber es ist, denke ich, wert auch, dass es wiederholt wird. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, wir wollen an Karfreitag nicht gleich daran denken, dass mit Ostern den Dingen eine neue Wendung gegeben wurde. Wir wollen daran denken, wie die Jünger mit dem Tod Jesu alle Hoffnung zerschlagen sahen. Zerstreut voneinander in hoffnungsloser Traurigkeit grübelten sie dem nach, was geschehen war. Nur wenn wir den Tod Jesu genauso ernst nehmen können wie sie, verstehen wir recht, was die Auferstehungsbotschaft zu bringen vermag. Da ist viel Wertvolles enthalten, denke ich. Vielleicht gibt es aber nun welche unter uns, die sich damit noch schwer tun und sich vielleicht fragen, was muss ich tun, damit ich diese Gnade auch empfangen kann. Denjenigen möchte ich eine kleine Anleitung geben anhand der Geschichte der Heilung eines Blinden in Jericho von Jesus. Und damit sind wir wieder beim Palmsonntag. Denn diese Szene aus der Bibel ereignet sich auf der Straße, auf dem Weg Jesu nach Jerusalem. Und an dieser Straße saß ein blinder Bartimäus. Und weil er hörte, dass Jesus an dieser Stelle vorbeikam, rief er laut, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und als er angeherrscht wurde, er soll doch bitte leise sein, hat er noch lauter gerufen. Und Jesus wurde aufmerksam auf ihn und fragte ihn, was er für ihn tun solle. Und natürlich war der größte Wunsch von Bartimäus, dass er sehend werde. Und Jesus heilte ihn augenblicklich und Bartimäus folgte ihm sofort nach, lesen wir. Was musste Bartimäus hier tun? Nur glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Genau wie der römische Hauptmann sagte, als Jesus nach langem Leiden am Kreuz starb, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ich habe eingangs von dem offenen Grab mit dem Kreuz gesprochen. Das Kreuz steht zu Recht dort. Ist es doch auch ein Zeichen der Hoffnung, dass dann, wenn dieses Grab unseres ist, dass Jesus dann bereits alles bezahlt hat. Dass mit dem Kreuz alle Schuld beglichen ist. Amen.